Presse.
Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner. Nach dem Scheitern der Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS und dem Rücktritt von Bundeskanzler Karl Nehammer am Samstag steht nun fest, dass die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP gehen werden. Für Beobachterinnen und Beobachter ist das eine 180-Grad-Wende, die vor allem die ÖVP hier vollzieht. Noch dazu mit einem neuen Parteichef namens Christian Stocker, der bisher einer der lautesten und vehementesten Kritiker von Kickl war. Die Republik beschäftigen jetzt also mehrere große Fragen. Wer ist schuld daran, dass nun doch ein Kanzler Kickl greifbar scheint? Die NEOS, die SPÖ oder die ÖVP oder gar der Bundespräsident? Und wie kann eine blau-schwarze Koalition aussehen? Werden sich die Parteien überhaupt einig? Und was bedeutet ein Kanzler Kickl für Österreichs Reputation im Ausland? All diese Fragen bespreche ich jetzt in dieser Folge mit dem Chefredakteur der Presse, mit Florian Asamer. Lieber Florian, hallo.
Hallo.
Wir reden jetzt am Vormittag nach einem äußerst turbulenten, verlängerten ersten Wochenende dieses Jahres. Was hast denn du dir die vergangenen Tage am häufigsten so bei dir selbst gedacht?
Erstens einmal, dass mich Innenpolitik nach wie vor sehr interessiert. Ich finde nach wie vor solche Phasen auch anregend und spannend. Und ich war aber schon auch teilweise mit offenem Mund und habe mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein.
Es gibt einige Kommentatoren, die das jetzt eine Zeitenwende nennen, zum Beispiel Paul Lendwey. Und viele sagen eben, die ÖVP dreht sich da jetzt um 180 Grad. Wie bewertest denn du das, was da an diesem Wochenende passiert ist?
Also ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man es auf zwei Ebenen aufgliedern. Die eine Ebene ist einfach, was versprochen worden ist und was die Protagonisten, die da irgendwie so am Werk waren, so machen. Und das zweite ist die Ebene, was bedeutet es dann tatsächlich, wenn Kickl und FPÖ regieren? Und man muss sagen, die Zeitenwende stimmt insofern jedenfalls, weil ja das die erste Regierung wäre auf Bundesebene, in der die FPÖ die Führung übernimmt und die Kanzlerschaft.
Du hast das sehr klar ausgedrückt in einem deiner Leitartikel. Wir haben vorher schon gerade gesprochen, in einem der vielen Leitartikel des vergangenen Wochenendes, weil ja die Leitartikel auch immer wieder mutiert werden mussten, wie wir das im Presseprint-Sprech nennen. Dass du gesagt hast, du geschrieben, wenn eine blau-türkise Koalition mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl tatsächlich kommt, dann wird Österreich auf jeden Fall eines tun, nämlich den Platz in der politischen Mitte aufgeben. Wie genau meinst du das?
Naja, ich glaube, es gibt die Außenwirkung des Ganzen. Es ist völlig logisch, dass man unter einem Kanzler einer FPÖ, so wie sie jetzt aufgestellt ist, und dem Herbert Kickl dann noch einmal als Spezialfall in der Staatengemeinschaft und vor allem auch in der EU einen anderen Platz einnimmt. Ich meine, wir wissen, mit wem Kickl auf europäischer Ebene eng zusammenarbeitet, wo sich die FPÖ da verortet hat. Und das ist halt ganz eindeutig auf der Orban-Seite, auf der Seite, die illiberale Demokratie. Und das ist übrigens ja so ein Schlagwort, wo man immer glaubt, man stülpt es dem Orban über. Aber das ist ja das, was der Orban selber als Ziel für seine Art der Politik nennt. Also dorthin tendiert die FPÖ nicht nur, sondern da sieht sie sich im Kern zugehörig. Und wenn so ein Kanzler Österreich vertritt in all den Gremien, die es auf EU-Ebene gibt, ist völlig klar, in welche Richtung die Reise geht. Und auch international, also die Nähe zu Putin, die Nähe auch jetzt wahrscheinlich zu Trump, ist klar. Wobei da muss man halt dann auch immer sagen, zum Beispiel bei Trump könnte Kickl in einzelnen Punkten vielleicht sogar ein Vorteil sein, weil es einen Zugang gibt. Also das möchte ich so gar nicht sagen. Aber was klar ist, ist, dass Österreich nicht mehr so ausschaut, wie es vorher ist und nicht mehr so wahrgenommen wird.
Ja, und vor allem, wenn man Kickl gut zugehört hat, hat er sich immer über das System beschwert, das bis dato regiert hat und dass er das abschaffen möchte. Das heißt, es gibt jetzt viele, die davor warnen, dass mit der FPÖ in der Regierung eben dieses System, das bisherige, abgeschafft wird und die liberale Demokratie auch zum gewissen Teil demontiert wird. Siehst du diese Gefahr auch?
Ich glaube, man muss einfach differenzieren zwischen dem, was in Wahlkämpfen oder in Opposition gesagt wird. Das gilt ja jetzt offenbar nicht nur für den Kickl, sondern auch für alle anderen. Man muss jetzt einmal die Festlegungen anschauen der anderen Partei. Also die ÖVP hat Stein und Bein geschworen, sie werden nie mit dem Kickl in irgendeiner Form koalieren. Jetzt wollen sie plötzlich mit ihm reden. Die SPÖ hat immer gesagt, sie will alles tun, um eine Kanzlerschaft oder eine FPÖ-Regierungsbeteiligung auf Bundesebene zu verhindern. Sie haben trotzdem die Gespräche scheitern lassen. Für die NEOS gilt Ähnliches. Dann könnte man sagen, naja, die FPÖ wird es auch nicht so heiß essen, wie sie es gekocht hat. Aber grundsätzlich grundsätzlich ist es keine positive Entwicklung. Das, glaube ich, kann man nicht anders sehen. Ich glaube, man muss sich einfach dann trotzdem am Schluss anschauen, was rauskommt. Mhm.
Ja. Bevor wir uns noch anschauen, was rauskommt, bleiben wir bei den von dir jetzt schon genannten Parteien. Ich glaube, diese zwei großen Fragen, die sich die Republik derzeit stellt, sind einerseits in die Vergangenheit blickend, was ist da passiert, und in die Zukunft blickend, was kommt. Wenn wir bei der Vergangenheit bleiben, fragen sich jetzt alle, nicht nur die Parteien, die sich gegenseitig zuschieben, den schwarzen Peter, sondern auch natürlich Journalisten und die Bevölkerung, wer ist jetzt schuld daran, dass der bisherige Weg gescheitert ist. Wie siehst denn du das?
Ja, das ist irgendwie schwierig.
Du hast es bei eh schon ein bisschen angedeutet. SPÖ.
Also Schuld daran. Letztlich haben sie alle drei dieser nicht zustande gekommenen Dreierkoalition entschieden, das nicht zu machen. Und es wird verschiedene Gründe haben. In der ÖVP, das ist ja eh schon beleuchtet worden, gab es sicher eine starke Strömung, die sich nicht vorstellen konnten, wieder mit der SPÖ zusammenzuarbeiten. Und dass das eher die wirtschafts- und unternehmerfreundliche Richtung war, ist sozusagen klar. Das heißt, wenn das gescheitert ist, dann kann man nicht sagen, dass es eine Schuld gibt, sondern es gab mit Karl Nehammer jemand, der einen anderen Weg gehen wollte, und letztlich konnte er den nicht zu Ende gehen. Also deswegen, also innerhalb der ÖVP wird man sagen können, es haben sie letztlich die durchgesetzt, die skeptisch waren, ob man das mit der SPÖ schaffen kann. In der SPÖ muss man das Ganze so sehen, dass ja die burgenländische und die vor allem auch die Wiener SPÖ jetzt massiv von dieser Entwicklung profitiert, weil die hätten es natürlich wahnsinnig schwer gehabt, in einem Wahlkampf vor allem in Wien mit einer Ampel auf Bundesebene zu arbeiten. Und jetzt ist es natürlich für sie einfach und ideal. Und bei den Neos muss man sagen, die haben halt immer gewusst, sie müssen nicht, sie können, und da war zu wenig für sie zu gewinnen. Also insofern wollten das alle drei nicht. Ich glaube, wenn man über die Schuldfrage spricht, muss man schon auch sagen, also Alexander Van der Bellen, den ich, Klammer auf, wirklich, ich glaube, ich muss sogar sagen, über die Maßen schätze, ganz grundsätzlich als Politiker, hat in der ganzen Sache einfach auch keine gute Figur gemacht. Man ist natürlich immer nachher gescheiter, aber dem Kickl den Regierungsbildungsauftrag zuerst zu verwehren, wofür es Gründe gibt, ihn dann aber zu geben, halte ich einfach für in der Reihenfolge auch einfach für sehr unglücklich.
Also das heißt, du siehst das schon auch so, dass der Bundespräsident sich da sehr geschädigt hat selbst mit diesem Verhalten oder geschwächt wirkt jetzt nach diesem Wochenende.
Er hat für mich ja erstaunlich passive Rolle eingenommen, nachdem er ja vor seiner Wiederwahl für die zweite Amtszeit und dann am Beginn sehr aktiv und proaktiv für genau diesen Fall anderes angekündigt hat. Und man muss auch sagen, Van der Bellen hat letztlich keine Möglichkeit, wenn sie eine Mehrheit findet, diese Mehrheit zu verhindern. Also die Verhinderung eines Kanzlers Kickl hat er einfach nicht in der Hand. Ja, das weiß er auch genau. Aber er hat ja die Begründung dafür, warum Kickl nicht geeignet ist, hat er ja sehr, sehr konkret heruntergebrochen. Und da deckt sie ja seine Meinung auch mit der von vielen, auch von mir, dass das einfach aus demokratiepolitisch, außenpolitisch, europapolitischer Frage und auch in der ganzen Tonalität und Zugang zur Politik, was ich immer als nicht bürgerlich bezeichnen würde, einfach keine gute Besetzung für einen Regierungschef ist. Klammer auf, Van der Bellen selber hat ja Kickl als Innenminister abberufen, weil er keine geeignete Person ist. Sich jetzt nur auf die Position zurückzuziehen, zu sagen, naja, zuerst wollte niemand mit ihm koalieren und jetzt schon, finde ich sehr passiv, und das habe ich mir von ihm in der Form nicht erwartet.
Ja, und die andere Frage in die Zukunft gerichtet, die große Grundfrage lautet, ob sich, wenn sich jetzt FPÖ und ÖVP, wie wir wissen, mal prinzipiell dazu deklariert haben, miteinander eine Regierung verhandeln zu wollen, ist trotzdem am Ende die Frage, kann sich das ausgehen? Wo siehst denn du da die größten Knackpunkte?
Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich auch ein bisschen gespannt bin. Also was natürlich grundsätzlich stimmt, ist, dass das zwei Parteien sind, die im Fall von der ÖVP Mitte rechts sind und in der Fall von der FPÖ rechts sind. Das heißt, die werden einfach mehr Überschneidungspunkte grundsätzlich haben. Thema Migration, glaube ich, braucht man nicht lang drüber reden. Die werden relativ schnell gemeinsam ein Paket finden. Wobei man auch dazu sagen muss, man hat aus den Verhandlungen der Dreierkoalition auch gehört, dass das keine große Schwierigkeit war. Bei dem ganzen Thema Wirtschafts- und Budgetsanierung, da bin ich schon neugierig. Ja? Weil natürlich die FPÖ hat sich auch dazu bekannt, dass es keine neuen Steuern geben soll, und die FPÖ hat sich auch dazu bekannt, ausgeglichenes Budget zusammenzubringen, und die FPÖ sagt auch, sie glaubt, dass sehr, sehr viel Geld im System ist, das man besser einsetzen könnte, also Stichwort Strukturreformen. Wie das aber dann konkret ausschaut, das würde ich schon auch gern sehen, weil man muss sich die Klientel der beiden Parteien anschauen, und ich glaube, es ist völlig unbestritten und auch nicht sehr originell, dass die FPÖ längst sozusagen so eine Art Arbeitnehmer-Arbeiterpartei auch ist im großen Teil. Das heißt, die werden natürlich genauso wie die SPÖ drauf schauen müssen, dass der kleine Mann, die kleine Frau genug von diesen Maßnahmen profitiert. Umgekehrt, also der Populist Kickl wird sie nicht für die unpopulärsten Maßnahmen hergeben. Und die ÖVP, das vergisst man auch immer wieder, konnte sie ja ganz gut hinter der SPÖ verstecken, jetzt zum Beispiel bei den Verhandlungen. Aus allen Nachwahlbefragungen wissen wir, dass die ÖVP längst eine Partei der älteren Menschen und damit auch der Pensionisten ist. Die haben natürlich überhaupt kein Interesse, dass man da bei den Pensionen reinschneidet, nämlich mit ihrer Handschrift. Also ob das am Schluss so einfach ist, muss man sich anschauen. Und nur ein Satz, damit ich nicht zu lang werde, aber die internationale Traverse von dem Ganzen ist natürlich völlig ungeklärt. Also die Frage Ukraine-Krieg, EU, aber auch überhaupt das Bild von Österreich als einer Festung, wo ja die ÖVP immer sozusagen das Internationale vertreten hat, also wie sie das ausgehen soll.
Da ist die Frage, ob die ÖVP all diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, diese Russlandpolitik, Haltungen zur EU, auch so Dinge wie EU anders zu nennen oder nur mal anders zu begreifen als Wirtschaftsraum, so hinnehmen wird können. Und also das bin ich sehr gespannt, ob dann auch die behandelnden Personen, die in der ÖVP da das jetzt verhandeln, wie stark sie da rote Linien ziehen.
Naja gut, ich glaube letztlich eines der Ergebnisse dieses Schauspiels über die letzten Monate ist, dass die Ausgangssituation für die ÖVP jetzt denkbar schlecht ist. Die sitzen auf einem Verhandlungstisch, haben alle anderen Optionen jetzt quasi verloren und die beiden Verhandlungspartner wissen im Prinzip, wenn Herbert Kickl aufsteht, weiß er, wenn es Neuwahlen gibt, wird die Differenz zwischen ihm und der ÖVP in Prozentpunkten sie um 10% verschieben. Also er wird 5-6% gewinnen, die ÖVP wird 5-6% verlieren. Wenn man sie wieder sieht, wird es einfach in anderen Größenverhältnissen sein. Das heißt, ich sehe nicht ganz, wo das Druckmittel von der ÖVP in Verhandlungen ist.
Ja, und deswegen ist aber auch die Frage, was die ÖVP überhaupt davon hat. Was glaubst du, ist ihr Asset, außer an der Macht zu bleiben als Juniorpartner?
Also ich glaube, das, was jetzt sie ironischerweise gezeigt hat, ist der Befund, warum die FPÖ so aufsteigt oder immer besser wird oder auch andere populistische Parteien, ist, dass das sozusagen die etablierten Parteien sie nicht in der Lage sind, sich zu reformieren, auf das einzugehen, was erwartet wird von ihnen. Und eigentlich ist das jetzt wieder der Beweis. Also weder die ÖVP noch die SPÖ waren irgendwie imstande, einmal ihre sozusagen Kleininteressen wegzuschieben und einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt einmal rasch was ganz was anderes, sondern sie haben sie beide wieder eingegraben auf ihren Standpunkten, die man schon irgendwie kennt. Aus dieser Perspektive, wenn man so Politik macht, und das stimmt offensichtlich, dann hat die ÖVP eigentlich nur im Blick die nächste Wahl. Und jetzt die nächste Wahl würde für sie schlecht laufen.
Ja, gleichzeitig bedeutet aber jetzt, in die Regierung zu gehen mit einer Kickl-FPÖ, wo wir noch nicht wissen, was inhaltlich herauskommt, aber wo wir auch schon in der Konferenz bei uns in der Redaktion besprochen haben, Druckmittel haben sie nicht viel. Also was bleibt denn da viel übrig? Wie viele Ministeramtsposten kriegt die ÖVP überhaupt und so weiter? Sie laufen natürlich auch Gefahr, dass sie in der Legislaturperiode mit der FPÖ der schwächere Partner sind und am Ende auch wieder verlieren.
Aber genau solche grundsätzlichen Überlegungen, solche grundsätzlichen Überlegungen werden ja offenbar keine angestellt, sondern die handelnden Personen sagen einfach nur, was ist jetzt Stand 7. Jänner 2025 für uns die einfache Variante? Es wird ja nicht überlegt, was wäre in 5 Jahren am gescheitersten. Wenn sich die ÖVP diese Frage stellt, dann müsste die ÖVP einfach sagen, ja, für Volksparteien wird es jetzt einfach schwierig. Wir müssen uns irgendwie strategisch so hinstellen, dass wir diesem Druck von rechts irgendwie was entgegensetzen können. Aber die Arbeit will sie niemand antun, die hat sie ja in den letzten Jahren niemand angetan. Also diese politische Arbeit, diese, ich weiß nicht, intellektuelle, strategische Arbeit. Und deswegen macht man halt einfach immer weiter. Das Ergebnis wird natürlich sein, wenn es zu dieser Koalition kommt, was ja nicht ausgemacht ist. Wenn die Erfolg wird, wird quasi die FPÖ die Lorbeeren einstreifen. Wenn es ein Misserfolg wird, wird es die ÖVP genauso erwischen. Also aus der Perspektive gibt es für sie wenig zu gewinnen.
Zwei Fragen habe ich noch. Eine kurze, passend zum Namen, wie schätzt du denn diesen Tanz um die Rückkehr Sebastian Kurz ein?
Ja, also mich interessiert das eigentlich nicht. Also jetzt auch ganz persönlich nicht. Es gibt Fragen, die ihn interessieren und weniger interessieren. Sebastian Kurz wird, wenn er irgendwie zurückkommt, natürlich immer nur zurückkommen in einer Wahlsituation. Also wenn er dann wieder einen Wahlkampf führen kann und ein Ergebnis einfahren. Also der wird natürlich nie im Leben kommen und eine schlechte Ausgangsposition irgendwie verwalten. Und ich persönlich bin sehr, sehr skeptisch, dass sich angesichts auch dieser gerichtsanhängigen Verfahren immer noch, aber auch der Situation, die sich geändert hat, seine Zugpferdqualitäten bei den Wählerinnen und Wählern nach wie vor so gestalten wie bisher. Also es mag schon sein, dass wenn jetzt zum Beispiel der Herr Stocker in die Wahl ginge oder der Herr Kurz, natürlich der Herr Kurz das bessere Ergebnis zusammenbringen wird, aber ob das reichen wird, weiß ich nicht. Insofern Ja. Ich weiß es nicht. Für mich ist das nicht so interessant.
Okay. Letzte Frage. Du hast ja auch ziemlich am Beginn deiner Berufskarriere die erste, also nicht die erste, sondern die Regierungsbildung Schwarz-Blau 2000 schon sehr viel miterlebt. Damals gab es Proteste, auch vor allem innerhalb der EU. Rechnest du jetzt, ich meine, die Lage ist natürlich eine andere, es wird sogar eben da nicht mehr Schwarz-Blau, sondern Blau-Schwarz wird verhandelt. Rechnest du da jetzt mit, oder eigentlich offenere Frage, womit rechnest du da jetzt?
Also ich glaube, dass sich die Situation gegenüber damals schon grundsätzlich nochmal geändert hat, weil damals Haider ein stärkerer Tabubruch war, weil halt auch dieses Phänomen dieser rechtspopulistischen Parteien in Europa noch nicht so bekannt war und nicht so manifest war. Der Haider war ja da doch sozusagen von Österreich aus einer der ersten, die das so gemacht haben. Insofern war die Aufregung groß. Inzwischen gibt es halt von der AfD über Le Pen, über Wilders, über also Orban, alle möglichen Orban. Ja. Also deswegen ist das nicht mehr ganz so extra. Aber natürlich rechne ich damit und natürlich wird es Aufregung geben. Und die eine Aufregung ist die, ob sich in Österreich wieder so Proteste manifestieren wie die Donnerstagsdemos oder sowas. Ist gut möglich, aber ich finde das viel, viel größere und wichtigere ist, dass das Ansehen von Österreich in der Welt einfach beschädigt sein wird. Ich glaube, das ist einfach unbestreitbar. Und unsere klassischen Partner, also die in der EU zu den konstruktiven Kräften gehören, der Westen im weitesten Sinn, die werden natürlich Österreich mit anderen Augen sehen.
Wobei das, was du heute gesagt hast, finde ich ja sehr spannend, dass es uns ein Kanzler Kickl womöglich einen besseren Zugang zu einem Präsidenten Trump gibt. Das trifft ja auch viele dieser europäischen Rechtsaußenpolitiker zu. Und wir haben ja auch noch ein großes Nachbarland, Deutschland. Wird auch noch spannend, wie sich das entwickelt, die Wahl in ein paar Wochen. Das heißt, es kann ja sogar paradoxerweise so weit kommen, dass ein Kanzler Kickl mehr Gesprächspartner hat als ein anderer.
Noch einmal, es geht ja ganz grundsätzlich nicht darum, ob der Herr Kickl Kanzler werden darf oder nicht. Wenn er eine entsprechende Mehrheit hat, dann ist er demokratisch legitimiert der Kanzler. Und wir können uns ja derzeit nur an dem festhalten, was Kickl bisher in seiner Rolle als Oppositionsführer gesagt hat. Und wenn er diese Dinge fest umsetzen will, dann wird ihm Angst und Bange. So, wenn sie jetzt Kickl komplett wandeln würde und lauter Dinge tut, die, ich weiß nicht, in Österreich den Staatshaushalt sanieren und sie darum kümmern, dass wir aus der USA trotzdem viele Aufträge kriegen oder so, dann wird ihm das letztlich ja niemand vorwerfen. Dann wird aber Kickl eine andere Politik machen als angekündigt. Ja. Und über die muss man dann reden, wenn er sie macht.
Ich glaube, so werden wir es halten in der Zeitung, im Podcast in den kommenden Tagen. Danke, dass du heute da warst.
Danke dir.
Ja, und Ihnen, meine Damen und Herren, sagen wir natürlich auch danke fürs Zuhören und vor allem herzlichen Dank für die vielen Reaktionen auf unsere Podcasts, die wir in den vergangenen Tagen bekommen haben. Ja, und das Pressestatement von Herbert Kickl, das für Dienstagnachmittag um 15 Uhr unter dem Titel Österreich ehrlich regieren angekündigt war, konnten wir für diese Podcast-Aufnahme nicht mehr berücksichtigen. Wir werden Kickls Aussagen aber auf jeden Fall in einer der nächsten Podcast-Folgen, vielleicht sogar schon in der morgigen, genauer unter die Lupe nehmen. Ja, und falls Sie unsere Gesprächsreihe War da was verpasst haben, die wir rund um den Jahreswechsel ausgespielt haben, dann empfehle ich Ihnen da unbedingt noch hineinzuhören. Das waren 6 Interviews mit unterschiedlichen Gästen. Abrufbar ist diese Reihe in unserer App unter dem Audio-Button oder auf unserem YouTube-Kanal Presse Podcasts und natürlich auch in allen gängigen Podcast-Streamern. Morgen hören Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Christine Mayrhofer. Machen Sie es gut und auf bald!